Ja, guten Morgen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung hier zu Ihnen und auch zu euch. Mit einigen bin ich ja schon seit Jahren auf Du. Ich freue mich sehr, dass wir heute Morgen Zeit haben, das mal von dieser Seite so möglichst gründlich zu beleuchten. Ich will an eine Regel erinnern, die bei mir immer gilt, wenn ich möglicherweise Begriffe nutze, Namen, Abkürzungen, Fremdworte, die irgendjemand im Saal nicht kennt oder nicht versteht oder nicht sicher ist, ob er oder sie es richtig versteht, bitte ich mich sofort zu unterbrechen. Einfach nachfragen, immer nach dem guten Motto: Es gibt im Leben keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Ich lege Wert darauf, dass Sie das Recht wahrnehmen, damit sich also Missverständnis oder Unverständnis nicht über den ganzen Morgen schleppen. Und wenn Sie das, was ich inhaltlich sage, so unakzeptabel finden oder so empörend, dass Sie es nicht aushalten können, können Sie mich meinetwegen auch schon unterbrechen. Aber wir werden ja genug Zeit nach meinem Eingangsreferat haben, Achtung, die Sachen ausführlich zu diskutieren. Bin ich laut genug für das gute Ding? Alles klar. Frau Wolfers hat es ja eben schon gesagt, wir haben in der Vorbereitung überlegt, wir nehmen Syrien zum Schwerpunkt und gucken aber auch, was es für Auswirkungen gibt, für Beziehungen, für Dynamiken zu anderen Konflikten in der Region. Ich will zunächst nochmal eben eine begriffliche Klärung für die Region vornehmen, dann die Konflikte, die nach meiner Meinung die wesentlichen sind, benennen und dann zu Syrien kommen und zur Frage, wie hängt Syrien mit den anderen Konflikten zusammen. Erstens zur begrifflichen Klärung Nahost-Krisenregion, wie es ja auch im Titel angezeichnet ist. Ich habe Ihnen hier die Karte mitgebracht der gesamten Region, sagen wir mal, von Marokko bis zum Iran. Das ist nach meiner Analyse die relevante Region für unsere Debatte. Wenn wir in Europa oder in Deutschland, im deutschen Sprachbereich, Nahost sagen, dann meinen wir ja zunächst mal in der Regel Israel und seine unmittelbaren arabischen Nachbarstaaten, als da sind Jordanien im Osten, Libanon und Syrien im Norden und Nordosten, Ägypten im Südwesten. Und dann anschließend im Südosten natürlich das große Saudi-Arabien mit den vier kleinen Golfemiraten am Persischen Golf und Jemen. Dann direkt im Osten der Irak. Das ist der Nahe Osten. Im englischen Sprachbereich gibt es diesen Begriff überhaupt nicht. In den USA würden sich alle Leute in Washington verwundert angucken, wenn sie da Near East sagen würden. Die kennen nur den Begriff Middle East, also Mittlerer Osten. Das ist auch eine Frage der Entfernung des Standortes, ne? 5000 Meilen weiter westlich entfernt. Wenn wir Mittlerer Osten bei uns sagen, dann meinen wir in der Regel diesen Nahen Osten, den ich eben skizziert habe, plus mindestens dieses wichtige Land hier weiter im Osten, nämlich Iran. Aus vielerlei Gründen wahrscheinlich das gewichtigste und bedeutsamste Land in der Region. Komme ich nachher nochmal zu. Und wenn wir dann noch ein bisschen weiter nach Norden, Nordosten und Osten gehen, kommen wir nach Zentralasien. Das umfasst einmal die ehemaligen asiatischen Republiken der Sowjetunion, die alle mit Stan aufhören, also Turkmenistan, Kasachstan und so weiter. Aber auch Afghanistan zählt dazu und dann kommt ja gleich auch schon Pakistan. Ich war auf einer Konferenz Anfang 2011 in der Evangelischen Akademie in Bad Boll, das ist im Baden-Württembergischen bei Stuttgart, wo einige Leute aus der Friedensbewegung mal versucht haben, Menschen aus der sogenannten Zivilgesellschaft aller dieser Länder, von Marokko bis Iran, zusammenzubringen in einen Raum, in eine Konferenz, weil wir doch der Überzeugung sind, die Konflikte innerhalb dieser Region, von hier bis hier, sind so sehr miteinander verwoben, dass diese Region eigentlich genau das bräuchte, was wir in Europa auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges hatten, nämlich die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die KSZE. Die Älteren werden sich erinnern, ging damals in Helsinki los. Die damalige westdeutsche Bundesregierung von Kanzler Willy Brandt war sehr federführend, diesen Prozess anzustoßen, damals auch gegen große Bedenken, Widerstände in der Führungsmacht, also in den USA. Und dieser Prozess hat dann ja zu all dem geführt, was dann 1989 folgende mit dem Ende des Kalten Krieges passierte und möglich wurde. So eine Konferenz ist in dieser Region noch nicht möglich, schlicht auch deswegen, weil sich einige Staaten untereinander nicht anerkennen, diplomatisch nicht oder sogar in ihrer staatlichen Existenz. Deswegen wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis eine solche Konferenz auf Ebene der Staaten und ihrer Regierungen stattfindet. Aber ich halte sie für unverzichtbar, weil keines der Probleme, über das wir nachher auch im Einzelnen reden werden, ist isolierbar, lösbar, nachhaltig, dauerhaft. Und deswegen haben wir also gesagt, gut, dann suchen wir uns Frauenrechtlerinnen, Menschenrechtlerinnen, kritische Journalistinnen aus all diesen Ländern. Und das ist auch gelungen. Wir saßen da also 5 Tage zusammen mit Menschen aus all diesen Ländern, von Marokko bis Iran, einschließlich, sag's gleich dazu, Juden aus Israel und Hamas-Vertreter aus dem Gazastreifen und Fatah-Vertreter aus der Westbank. Das war mit ein Grund, natürlich die Geschichte nicht öffentlich zu machen, weil sie wissen, was dann im Vorfeld los gewesen wäre. Und auf dieser Konferenz haben wir versucht, die gemeinsamen Probleme, die grenzüberschreitenden, dieser Region mal zu beschreiben, zu definieren und dann Kooperationen zu vereinbaren. Zu verschiedenen Themen, sei es zu Ressourcenfragen, sei es zu Fragen der Atomwaffen- oder massenvernichtungsfreien Zone der Region, sei es zu Frauenrechten, sei es zum Problem Armut. Das ist auch gelungen. Und bei allen unterschiedlichen Ansätzen, Erfahrungen, Streit zum Teil, gab es an einem Punkt Konsens. Alle haben sich beschwert über diese Begrifflichkeit, mit der wir Westler hier gekommen sind, Nahe und Mittlere Osten. Und sie haben zu Recht darauf hingewiesen, das ist eine kolonialistische Sprachregelung. Das ist es auch. Da standen irgendwann mal Mitte des 19. Jahrhunderts britische Kolonialoffiziere vor einer Weltkarte, also noch ein bisschen größer, in London, und haben einfach festgelegt, von der Imperialmacht London aus, das ist der Nahe Osten, das ist der Mittlere Osten und wenn wir ein bisschen unten gehen, das ist der Ferne Osten. Und die politisch korrekte Sprachregelung, zumindest für die Regionen, die wir Nahe Osten nennen, also Israel, Nachbarstaaten inklusive Ägypten, Iran, wäre Westasien. Und möglicherweise werden wir in 20 Jahren mal so weit sein, dass auch innerhalb der UNO-Generalversammlung eine neue Regionalgruppe begründet wird, Western Asia. Im Fußball ist das heute schon so. Ne? Es gibt eine Regionalliga Western Asia, wo viele dieser Staaten, auch Israel, dazugehören. Für alle praktischen Zwecke bleiben wir natürlich heute bei der kolonialistisch behafteten Begrifflichkeit Nahe und Mittlere Osten, aber ich wollte das mal ein Stück problematisieren. So. Ich nenne jetzt 7 Probleme, Konfliktursachen und Dynamiken, die nach meiner Meinung nach die wichtigsten in dieser Region sind. Ich tue das ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können das nachher gerne bitte ergänzen und sagen, das und das haben wir vergessen. Auch gewichten. Meine Reihenfolge ist jetzt keine Gewichtung. 4 sind ja bereits in dem Einladungstext zu heute benannt und Frau Wolfers hat da einige genannt. Also erstens natürlich der israelisch-palästinensische Konflikt, von vielen zu Recht auch von mir als der Kernkonflikt dieser Region bezeichnet. Kernkonflikt nicht deswegen, weil man so naiv wäre zu glauben, wenn der endlich mal in nachhaltiger, gerechter Weise gelöst ist, dann fallen alle Probleme, anderen Probleme in sich zusammen über Nacht. So naiv natürlich nicht. Aber es ist schon der Konflikt, der wie kein anderer Konflikt in dieser Region und wahrscheinlich auch weltweit so viele Herzen und Gemüter von Millionen von Menschen seit nun Jahrzehnten immer wieder bewegt, mobilisiert, zu Demonstrationen, zu politischen Handlungen bis hin zu Gewalt und Terrortaten mobilisiert. Er ist für so viele andere Konflikte dann oft entweder Gegenstand der Ablenkung, oder auch des Vorwandes, dass man eben sagt, solange da nicht Gerechtigkeit geschaffen ist und solange die israelische Seite sich so verhält, wie kann man dann von den anderen verlangen, auf Atomwaffen zu verzichten, also etwa Iran oder die Menschenrechte umzusetzen. Solche Art von Funktionalisierung gibt es ja bis tief in die Friedensbewegung hinein leider. Und von daher bin ich schon der festen Überzeugung, wenn dieser Konflikt endlich mal in nachhaltiger Weise gerecht gelöst ist, wie, kommen wir nachher nochmal zu, würde das die Lösung und Deeskalation anderer Konflikte in der Region zumindest erheblich erleichtern. Soweit würde ich gehen. Das zweite, auch schon genannt, der schiitisch-sunnitische Konflikt. Ich komme nachher im Detail dazu. Ich benenne ihn jetzt nur mal. Der dritte, der Konflikt, ich sag mal, zwischen dem Westen und Iran, der im Grunde seit dem Sturz der demokratisch gewählten Regierung von Premierminister Mossadegh im Jahre 1953 anhält. Da hat dieser Konflikt begonnen, weil diese Wahl damals im wichtigsten Land der Region, eine freie, geheime, allgemeine Wahl unter voller gleichberechtigter Beteiligung der Frauen, führt zu einem demokratischen Parlament, einer demokratischen Regierung. Das war natürlich ein Signal auch des demokratischen Aufbruchs in der gesamten Region. Und das durfte nicht sein. Es durfte auch deswegen nicht sein, weil der damals gewählte Premierminister Mossadegh dann in seinem ersten Amtsjahr ja die Ölfelder und die Gasfelder Persiens, wie das Land damals hieß, verstaatlicht hat, weil er gesagt hat, jetzt soll endlich mal das iranische Volk etwas von den Erlösen haben und nicht mehr nur die amerikanischen und britischen Konzerne, die damals diese Öl- und Gasfelder kontrollierten und ausbeuteten. Und das hat man ihm als sehr übel genommen in Washington, London, und er ist damals gestürzt worden mit Hilfe der CIA und des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6, und die Diktatur des Schahs wurde installiert. Und das ist hat ein Trauma ausgelöst. Nicht nur in Persien, Iran selber, sondern darüber hinaus in die ganze Region. Das war ein Signal des demokratischen Westens unter Führung der USA, dass Selbstbestimmung, Freiheit und Demokratie in dieser Region, wo wir so handfeste Interessen haben, nicht erwünscht und nicht möglich ist. So, und heute spielt im Moment eben aktuell seit 10 Jahren dieser Konflikt zwischen dem Westen und Iran im Wesentlichen um das iranische Atomprogramm. Komme ich nachher auch nochmal zu. Der vierte Konflikt der Region ist natürlich die Frage, wie geht das weiter mit dieser sogenannten Arabellion. Ich sage deswegen so genannt hier schon, weil nach meiner Analyse, Überzeugung, die Dynamik, die hier angefangen hat im Dezember 2010, zunächst in Tunesien, inzwischen Ägypten, Libyen, Syrien erreicht hat, zwischenzeitlich kurz auch mal Bahrain, aber brutal niedergeschlagen, auch mit Hilfe deutscher Panzer und saudischer Armeeverbände, Jemen. Diese Dynamik wird die gesamte Region erfassen, die gesamte Region, von Marokko bis Iran. Wer als nächstes dran ist, können wir nachher gerne drüber spekulieren. Wir werden sicher alle dann falsch liegen, so wie in der Nacht da auf dieser Tagung in Bad Boll, das war in der 2. Januarwoche 2011, und am zweiten Tag abends um 5 kam über das Radio die Nachricht, dass der tunesische Diktator Ben Ali ins Exil abgeflogen ist. Da lagen sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Konferenz in den Armen. Und der junge Hamas-Mann, ein 30-jähriger, sehr kluger, junger Funktionär, sagte: Herr Zumar, ich sage Ihnen, was hier begonnen hat, wird die ganze Region ergreifen. Auch bei uns, bei der Hamas, werden die patriarchalischen, diktatorischen, korrupten Strukturen überwunden werden. Und die beiden israelischen Juden, die da waren, sagten, auch bei uns wird diese Dynamik dafür sorgen, dass eine Regierung, die weiter so eine Politik verfolgt wie die Regierung Netanyahu, das nicht überleben wird politisch. So. Also diese Dynamik wird die ganze Region erfassen, und ich komme nachher zu der Frage, was sind die gemeinsamen Probleme, die die Region hat, wo liegen die spezifischen Unterschiede. Und jetzt nenne ich zusätzlich zu den 4 auch in der Einladung genannten Problemen und Konflikten noch 3 weitere. Das ist die Tatsache, dass wir ja innerhalb dieser Region das Land haben mit der konservativsten, reaktionärsten, unterdrückerischsten, frauenfeindlichsten Interpretation und Praxis des Islams. Ich rede natürlich von den saudischen Wahhabisten. Also das Problem ist nicht nach meiner Überzeugung, dass diese Region mehrheitlich kulturell und religiös geprägt ist durch den Islam. Das ist nicht das Problem, aber eben diese Tatsache, dass dieses Land in dieser Region liegt, und dass dieses Land und die saudischen Wahhabisten eben diese Interpretation und Praxis des Koran und des Islam nicht auf ihr eigenes Land begrenzen, was schon schlimm genug ist für die dort lebenden Menschen, vor allem für die Frauen, sondern dass sie das sehr aggressiv mit sehr viel Geld aus den Öleinnahmen versuchen, nicht nur in dieser Region überall zu verbreiten, sondern darüber hinaus auch in andere Regionen, etwa in Bosnien. Seit den Bosnienkriegen ist das zu beobachten. Ein Kollege von mir, ein Journalistenkollege, ist vor ein paar Monaten mit dem Auto entlang der türkisch-rumänischen Grenze gefahren
und hat zu seinem Entsetzen festgestellt, dass fast in jedem Dorf auf bulgarischer Seite architektonisch und ästhetisch wunderschöne neue schneeweiße Moscheen stehen und islamische Kulturzentren. Alles errichtet von durch mit saudischem Geld und auch von denen betrieben, mit der klaren strategischen Zielsetzung, diese wahhabistische Islaminterpretation und Praxis nicht nur nach Bulgarien, sondern vor allem in das wichtige Land Türkei reinzutragen. So. Ein sechstes Problem oder Konflikt, Dynamik und Ursache dieser Region ist natürlich, dass aufgrund ihres Reichtums an fossilen Ressourcen, ne, das ist die Region, wo 85% aller weltweit bekannten Ölvorräte lagern, mit den größten Ländern in der Reihenfolge Saudi-Arabien, Irak, Iran, dann die vier kleinen Golfemirate und Kuwait, dann kommt irgendwann Venezuela, dann kommt Russland als sechstgrößtes Ölland. Und Iran ist das zweitgrößte Gasland der Welt mit den zweitgrößten Reserven nach Russland. Und da ja spätestens seit Ende des Zweiten Weltkrieges die Interessen des damaligen Westens, also Nordamerika und Westeuropa, ganz vehement auf diese Ressourcen sich gerichtet haben, die Sowjetunion hatte da nie ein Interesse dran, denn die hat selber genug Öl und Gas, haben wir ja 60 Jahre lang aus diesem Interesse heraus und dem daraus abgeleiteten Interesse an Stabilität in der Region erstens immer versucht, mindestens ein Land mit viel Öl zu unserem strategischen Partner zu machen. Also ein Land, das in der Lage war und willens war, uns dieses Öl zu einem möglichst billigen Preis zu verkaufen. Das ist ja das Muster unserer westlichen Politik gegenüber dieser Region gewesen. Und in diesem Interesse haben wir eben in den Ölländern selber durch die Bank Diktaturen gestützt, zum Teil wie im Falle Persien, Iran, geschaffen. Wir haben sie hochgerüstet. Wenn das dann nicht mehr gut ging, weil dann der Schah 1979 im Iran gestürzt wurde durch die Islamische Revolution, haben wir umgesattelt. Auf wen haben wir umgesattelt? Auf Saddam Hussein im Irak, von dem man auch 1979 schon wissen konnte, dass er ein Schlechter und ein Diktator ist und kein Demokrat und Menschenrechtsfreund. Hat uns nicht gestört. Wir haben ihn hochgerüstet bis hin zu chemischen Massenvernichtungswaffen. Wir haben ihn in seinem achtjährigen Krieg gegen Iran unterstützt, einer der schlimmsten Kriege, es war der erste Golfkrieg 1980 bis 1988, mit massiven Chemiewaffeneinsätzen. Als der dann, ich sag mal, etwas flapsig außer unsere Kontrolle geraten ist, 1990 in Kuwait überfallen hat, haben wir uns einen neuen wichtigsten Verbündeten und Öllieferanten gesucht, das wurde Saudi-Arabien, wo zeitweise über 300.000 amerikanische Soldaten standen. Irgendwann Ende der 90er Jahre entstand in Washington die Befürchtung, dass vielleicht in Saudi-Arabien irgendwann was Ähnliches passiert wie in Iran 1979, dass also eine islamistische Revolution die Königshausdiktatur in Riad stürzen könnte und wir dann über Nacht praktisch ohne verlässlichen Verbündeten und Öllieferanten stehen würde. Das ist die Vorgeschichte dann zum Irakkrieg 2003, also zum dritten Golfkrieg, mit dem Ziel, Irak wieder unter unseren Einfluss zu bringen, auch die Ölreserven, aber eben ohne Saddam Hussein, der musste weg. So mal ganz kurz skizziert das Muster unserer Politik. Und wir haben dann ja nicht nur in den eigentlichen Öl- und Gasstaaten diese Art von Diktatur-Stabilitätspolitik gemacht, sondern auch in allen anderen Ländern der Region, die aus unserer Sicht wichtig waren für die Stabilität der Region. An allererster Stelle das wichtigste Land, nämlich Ägypten, wo wir die Mubarak-Diktatur 40 Jahre unterstützt haben. Aber es eben in ausnahmslos allen anderen Ländern. Es gibt kein Land in der gesamten Region von Marokko bis Iran, wo der demokratische Westen seit Ende des Zweiten Weltkriegs auf die demokratischen Kräfte gesetzt hätte, die es ja durchaus gab überall. Ne? Das wurde uns, zwar haben wir uns eingeredet, das gibt es nicht, die seien nicht demokratiefähig, nicht modernisierungsfähig, nicht reformfähig. Und dieses Vorurteil hat es dann natürlich bequemer gemacht, diese Politik der Unterstützung der Diktaturen dann auch zu unterstützen, für richtig zu halten, nicht zu hinterfragen. Ne? So, und der letzte Punkt, der ein Konfliktpunkt ist in der Region, ist natürlich die Ressourcenknappheit, die dort herrscht, jetzt nicht bei Öl und Gas,
aber bei vielen anderen Ressourcen, angefangen mit der allerwichtigsten, überlebenswichtigsten Ressource, das ist Wasser. Ne? Die zunächst mal nicht unbedingt zu knapp war, in dem Sinne, dass es nicht genug Wasser in der Region gibt, sondern es waren vor allem und sind Verteilungs- und Gerechtigkeitsprobleme. Ne? Sei es jetzt, was die Wassernutzung zwischen Israelis und Palästinensern betrifft oder unterhalb der Golanhöhen und so weiter, aber auch an anderen Stellen. Aber infolge der globalen Erwärmung oder auch Klimawandel genannt, haben sich diese Probleme natürlich zunehmend verschärft in den letzten 15 Jahren, nachweisbar auch erforscht. Und gibt es punktuell oder regional natürlich objektiv Knappheit inzwischen, also zu wenig an Wasserressourcen, was natürlich den Streit darum bis hin zu bewaffneten Auseinandersetzungen eskaliert. So, das sind nach meiner Meinung die 7 wesentlichen Konfliktdynamiken, Ursachen in der Region. Und jetzt komme ich zu Syrien und den Zusammenhängen. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht oder euch geht, welche Hoffnungen die Entwicklungen, die seit Dezember 2010 in Tunesien begannen, bei euch ausgelöst haben. Bei mir sehr große, weil ich diese Entwicklung für von ebenso fundamentaler historischer Bedeutung halte, zumindest für die Menschen in dieser Region, wie das, was bei uns in Europa 1989 folgende passiert ist. Worum geht's denn? Und worum ging's? Und geht es nach wie vor auch? Es ging darum, dass Menschen, denen nun in vielen Jahrhunderten Kolonialzeit, aber auch seit sie dann nach Ende des Zweiten Weltkrieges in formal zumindest in nationalstaatliche Unabhängigkeit entlassen wurden, aber den Menschen ja weiterhin die fundamentalen Menschenrechte, die seit 1948 mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte weltweit universell definiert sind und die wir ja seit 1949 spätestens alle garantiert haben und weitgehend auch genießen können, dass die Menschen in dieser Region diese Rechte für sich endlich auch haben wollen. Darum geht es. Ganz fundamental das Recht, nicht mehr willkürlich irgendwo verhaftet zu werden, auf der Straße jahrelang in einem Folterkeller zu verschwinden, willkürlich umgebracht zu werden, nicht rechtsstaatliche Verfahren zu haben und so weiter. Aber auch dass über diese bürgerlichen, sogenannten bürgerlichen Freiheitsrechte, die zivilen bürgerlichen Rechte hinaus, die wirtschaftlichen, die sozialen, die kulturellen Rechte, die Möglichkeit, sich und eine Familie zu ernähren, sauberes Trinkwasser, ein Dach über dem Kopf, vielleicht eine Familie haben zu können, eine Perspektive haben zu können, auch einen Arbeitsplatz und so weiter. Darum ging es. Das waren die Auslöser. Und mir ist wichtig, dass wir das nicht vergessen. Trotz aller Enttäuschungen und Frustrationen, die sicher bei vielen von uns inzwischen eingetreten ist, bis hin zu Zynismus der Art, dass man gerade mit Blick auf Syrien sagt, ach, wir blicken da nicht mehr durch, ist alles so unübersichtlich. Wir wussten es doch, sagen einige, habe ich zitiere jetzt so schlimm, war doch eh klar, wie das ausgehen würde. Die haben alle das Messer locker da und jeder gegen jeden und so weiter und so weiter. Also mein Appell ist wirklich der, dass wir über die Realität, wie sie im Moment herrscht und trotz all der Pervertierungen, die dieser Konflikt in Syrien inzwischen genommen hat, das Grundanliegen nicht vergessen und nicht für unwichtig halten. Und es ist ja keineswegs erledigt, dieses Grundanliegen. Zweitens ist mir wichtig, mit Blick auf Syrien, daran zu erinnern, dass der Konflikt dort seitens der Opposition in den ersten gut 7 Monaten strikt gewaltfrei geführt wurde. Woran sich ja auch bei vielen von uns damals Hoffnungen knüpften. Aber ich höre eben oft viele, die gesagt haben, ja, jetzt wo das nicht mehr gewaltfrei geführt wird, kann ich da auch keine Sympathien mehr für das Anliegen empfinden. 7 Monate lang, obwohl, also es ging los mit ganz klassischen, ich sag mal, Protestformen, wie wir sie auch kennen, Demonstrationen, Kundgebungen, Flugblätter verteilen. Und die Regierung oder das Regime Assad hat sehr früh und sehr schnell sehr brutal reagiert. Und im Unterschied etwa zu den Diktaturen in Tunesien und Ägypten wurde eben die Armee von Anfang an massiv eingesetzt, was ja in Ägypten und Tunesien nicht geschehen ist. Und es gab viele Verlockungen seitens des Regimes an die Opposition, sehr frühzeitig selber auch zu den Waffen zu greifen. Es gab viele Fälle, wo in Dörfern, wo die lokalen Oppositionskomitees einflussreich waren, eines Morgens auf dem Marktplatz ein großer Haufen neuer Gewehre und frischer Munition lagen und die Versuchung für die Opposition, das an sich zu nehmen und sich eben zu bewaffnen und die Waffen auch einzusetzen, war sehr groß. In allen Fällen, die bekannt geworden sind, sind diese Waffen und Munition dahin zurückgebracht worden, wo sie herkamen, nämlich aus der jeweils nächstgelegenen Kaserne. Irgendwann im September, Oktober ist die Situation ein erstes Mal, sag mal, gekippt. Da haben die Sprecher der politischen Opposition, was ja damals vor allem der im Exil existierende syrische Nationalrat ist, eine Ansammlung von überwiegend oder gar ausschließlich älteren Männern, die zum Teil Jahrzehnte im Exil lebten. Das zweite sind diese bis zu 400 lokalen Komitees, die innerhalb Syriens arbeiteten. Und das dritte war auch innerhalb Syriens ein Rat für die nationale Transition, also ein Übergang, die am klarsten damals noch gesagt haben, wir wollen das auch in Verhandlungen mit dem Regime machen. So. Und irgendwann Ende September sagte der Sprecher des Exilrates, wir können nicht mehr. Wir bluten aus, so wörtlich. Ne? Damals waren schon über 2000 Tote zu beklagen. Und dann gründete sich halt die Freie Syrische Armee. Das sind also Soldaten oder auch Offiziere der Regierungsstreitkräfte, die desertiert sind, weil sie halt den Befehl verweigert haben, auf Zivilbevölkerung zu schießen. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt bekommt die bis dahin ausschließlich politische und gewaltfreie Opposition einen bewaffneten Arm. Das kann man jetzt kritisieren aus einer pazifistischen Grundhaltung bei uns heraus, aber ich würde trotzdem appellieren, das in seiner Differenzierung auch zu sehen und auch nicht in, ich sag mal, europäische Arroganz zu verfallen. Also die Situation, die eine sehr andere ist, der Bedrohung der Menschen dort, mit unserer zu verwechseln, wo die Frage eben, sich bewaffnen zu müssen, um politisch etwas durchzusetzen, sich ja nun nicht ernsthaft stellt. Ne? Ich war auch zu Zeiten des Anti-Apartheid-Kampfes immer der Meinung, dass man durchaus hier selber für sich die Gewaltfreiheit reklamiert und alle dann gewaltfreien Mittel bis hin zum Boykott aber auch dann aktiv einsetzt. Aber den ANC, also den Afrikanischen Nationalkongress unter Nelson Mandela, nicht dafür verurteilt, dass er in Einzelfällen, sehr wirklich Einzelfällen, auch mal zu Gewaltakten gegriffen hat. Also das war mir immer eine wichtige Differenzierung. Gut. Es ist wichtig, auch daran zu erinnern, dass die Freie Syrische Armee in ihren ersten etwa 5 Monaten ausschließlich nur dann Waffen eingesetzt hat, in Verteidigung von Zivilbevölkerung gegen Angriffe der Regierungsstreitkräfte bzw. der Regierungsmilizen. Das heißt, bis etwa April 2012 ist die Freie Syrische Armee nicht aktiv vorgegangen mit Waffengewalt gegen Regierungsgebäude, gegen Regierungssoldaten und so weiter. Dann hatten wir ab Februar 2012 nochmal eine, ich sag mal, intensive Versuchsphase internationaler Vermittlung in diesem Konflikt, einmal in Form von dem Vermittler Kofi Annan, dem ehemaligen Generalsekretär, der als Sondergesandter sowohl für die UNO wie für die Arabische Liga die Vermittlung aufnahm. Ich habe damals gesagt, auch geschrieben in der Taz, wenn es einen Menschen gibt, der hier vielleicht erfolgreich sein könnte, dann ist es Kofi Annan. Aufgrund seines Ansehens aus der Zeit seiner Generalsekretärszeit, seines Ansehens in der Region. Kofi Annan ist gescheitert, muss man ganz klar so sagen. Das ist aber kein persönliches Scheitern, Das ist auch nicht ein Scheitern, weil der Plan, den er dann vorlegte, Mitte Februar war das, der Sechs-Punkte-Plan, falsch gewesen wäre. Nein, ich halte diesen Plan für richtig bis heute. Er sah ja vor, als allerersten Schritt ein Ende der bewaffneten Auseinandersetzung. Also eine Waffenruhe zunächst mal. Das Waffenstillstand wäre dann richtig vereinbarter Vertrag. Erstmal eine Waffenruhe. Und das ist, da gibt es auch keine Alternative zu. Alle weiteren Schritte wie politische Verhandlungen und so weiter können nur sinnvoll passieren, wenn nicht weiter gekämpft wird. Wir haben das ja gerade in den Jugoslawienkriegen erlebt, Sie erinnern sich, wo 3,5 Jahre parallel weiter Krieg geführt wurde, in Kroatien und in Bosnien vor allem, und in Genf parallel verhandelt wurde. Und die Kriegsherren alle zeitweise in Genf dann am Tisch saßen unter Vermittlung von UNO und der EU, aber das Kämpfen weiterging. Und das konnte nicht funktionieren, ist völlig klar, ist ja auch alles restlos gescheitert. Also Waffenruhe ist die erste Voraussetzung, die dann möglichst zu verstetigen durch einen vereinbarten Waffenstillstand, wo man dann möglichst dann auch vielleicht Blauhelm-Truppen der UNO bekommt, die sich dann auf die Waffenstillstandslinien stellen und so weiter. Und dann natürlich Freilassung von politischen Gefangenen, Aufhebung von Pressezensur, und dann natürlich die Einleitung eines politischen Prozesses, Verhandlungsprozesses, aber mit der Zielsetzung, das war ja der letzte Punkt, dann allgemeine und freie Wahlen unter der Überwachung der UNO durchzuführen, die dann mit Sicherheit, füge ich hinzu, zu einem Ende des Assad-Regimes geführt hätten. So. Das war der richtige Plan. Er ist gescheitert und der musste scheitern. Warum? Weil es im Sicherheitsrat der UNO bei den entscheidenden Mächten eben keine gemeinsame Politik gab und bis heute nicht gibt. Brauche ich nicht erläutern. Russland, China mehr oder weniger auf der einen Seite, die USA, Frankreich, Großbritannien auf der anderen Seite. Unter einer solchen Rahmenbedingung kann auch der beste und kundigste und fähigste Vermittler nur scheitern. Und auch sein Nachfolger, Lakhdar Brahimi, wird irgendwann scheitern. Er ist noch zu stolz, um das zuzugeben und klammert sich weiter daran und verkündet alle 3 Wochen mal so eine Ermahnung mit vorsichtigem Optimismus. Aber das hat mit der Realität leider wenig zu tun. So. Und es gab zweitens im Sinne von internationalem Engagement eben die Entsendung der Blaumützen, nicht Blauhelme, sondern Blaumützen, die ja unbewaffnet, völlig unbewaffnet, als reine Beobachter dokumentieren sollten, was passiert und darüber dann auch berichten sollten. Deren Bewegungsfreiheit war massiv eingeschränkt, weil die Regierungsstreitkräfte sie oft zu bestimmten Orten überhaupt nicht gelassen haben oder erst 3, 4 Tage später, nachdem da was passiert war und Spuren natürlich beseitigt waren. Dann passierte Ende April dieses große Massaker in Homs mit 108 Toten, das die ganze Welt riesen Schlagzeilen beschert hat. Es wurde 3, 4 Tage spekuliert, wer war es denn? Es gab gegenseitige Schuldvorwürfe. Und dann durften die Blaumützen mit 4, 5 Tagen Verspätung erst dahin und stellten fest, anhand der Munitionsspuren und der Einschläge, dass hier schwere Waffen zum Einsatz gekommen waren. Also Mörser, leichte Panzer und so weiter. Und die hatten damals tatsächlich nur die Regierungsstreitkräfte. Sowas hatte die freie syrische Armee bis dahin nicht. Und dann wurde auch offiziell von den Blaumützen in ihrem Bericht festgestellt, das waren die Regierungsstreitkräfte. Da ist die Situation vollends gekippt. Ab diesem Zeitpunkt ist auch die freie syrische Armee offensiver geworden, geht also auch in Eigeninitiative gegen Regierungsgebäude und Kasernen vor und nicht mehr nur in unmittelbarer Verteidigung angegriffener Zivilbevölkerung. Die Opferzahlen sind seitdem deutlich gestiegen. Die Regierung hat noch viel intensiver als vorher ihre eine Hauptüberlegenheit, das ist Luftwaffe, Kampfhubschrauber, eingesetzt und Städte bombardiert. Aber was die ganze Sache natürlich noch viel mehr kompliziert und für uns ja unüberschaubarer macht, ist, dass neben diesen beiden, ich sag mal, offiziellen bewaffneten Akteuren, also den Regierungsstreitkräften auf der einen Seite und der Freien Syrischen Armee auf der anderen Seite, eben mindestens drei andere Gewaltakteure inzwischen kräftig mitmischen. Das sind einmal salafistisch-sunnitische Extremisten, die ausgehend von ihren Stützpunkten auf libanesischer Seite, also etwa in der Stadt Tripoli,
Tripoli ohne S in Libanon, nicht zu verwechseln mit dem Tripolis in Libyen, nachts über die grüne Grenze nach Syrien einfallen und gezielt schiitisch-alevitische Großfamilien exekutieren. Natürlich mit dem Ziel, hier Spannungen und gar Hass zwischen den beiden Hauptströmungen des Islam, also Schiiten und Muslimen, anzuheizen. Ich komme nachher zu diesem Punkt nochmal. Dann gibt es zweitens selbsterklärte Al-Qaida-Gruppen in Syrien, die auch sich im Internet selber so darstellen und bezeichnen. Die haben zwar auch eine Anti-Assad-Rhetorik, so wie die übrige Opposition, aber deren Ziel ist natürlich nicht, dass in Damaskus eine durch demokratische Wahlen hergestellte neue demokratische Regierung entsteht, sondern deren Ziel ist, dieses Land unregierbar zu machen. Die wollen überhaupt keine funktionsfähige Zentralmacht in Damaskus mehr, die also die souveräne Kontrolle über das Land ausübt, sondern deren Ziel ist ein Failed State, also ein gescheiterter Staat, ohne funktionierende Zentralgewalt, weil so ein gescheiterter Staat ist natürlich ideales Operationsgebiet und Ausgangsbasis für terroristische Gruppen und ihre Aktionen. Dann gibt es drittens, mit Sicherheit, da müssen wir davon ausgehen, alles andere wäre naiv, bewaffnete Akteure, die im Auftrag und unter Bezahlung des einen und des anderen ausländischen Geheimdienstes in Syrien aktiv sind. Seien es jetzt westliche, seien es russisch-chinesische, seien es Geheimdienste aus den Nachbarländern, die hier Interessen haben, Iran, Saudi-Arabien, Türkei, und die eben auch bestimmte Gewaltakte verüben, die dann möglicherweise gezielt anderen in die Schuhe geschoben werden und so weiter, um den Konflikt anzuheizen. Das ist die Situation, und es gibt eben fortgesetzte Belieferung von Waffen und Munition und anderem militärischem Material von außen. Es gibt nach wie vor, nach allem, was an Hinweisen, Indizien vorliegt, Waffenlieferungen aus Russland an die Regierungsstreitkräfte. Es gibt Waffenlieferungen aus und über Saudi-Arabien und Katar an die Oppositionskräfte, zum Teil auch wohl über türkisches Territorium inzwischen gehend. Die sogenannten Freunde Syriens, also die 60 Länder unter Führung der USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, haben zwar immer bisher noch gesagt, sie würden direkt keine Waffen liefern, aber das ist eine ziemlich, sag mal, verlogene Haltung. Sie haben schon auf ihrem ersten Treffen über 100 Millionen Dollar bereitgestellt, das wesentlich aus saudischer Kasse, und damit sind Waffen gekauft worden und auch dann nach Syrien gekommen. Das heißt, der Konflikt, der bewaffnete Konflikt, wird weiterhin von außen, von verschiedenen Akteuren auch weiter angeheizt und weiter mit Material versorgt. Das ist die Situation, und da fällt es natürlich zunehmend schwieriger zu sagen, wir haben hier noch Sympathien mit der Opposition, ist mir schon klar. Aber ich erinnere nochmal dran, lasst uns das Anliegen nicht vergessen. Die Taz hat vorletzte Woche eine große Reportage aus Aleppo gebracht. Ich weiß nicht, wer die gelesen hat. Die fand ich sehr, sehr interessant. Da hat die Kollegin, die dort 2 Wochen vor Ort war, in den Stadtteilen, die inzwischen als befreit gelten, weil eben die Regierungsstreitkräfte, auch die Polizei dort vertrieben sind und zunächst die Freie Syrische Armee das Sagen hatte. Und die Kollegin, die hat mit sehr, sehr vielen Einwohnern dieser weitgehend auch demolierten und zerstörten Stadtteile gesprochen, wo also die wesentlichen Infrastrukturen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt existieren, Wasserversorgung, Elektrizität, Krankenhäuser, Lebensmittelversorgung. Und sie hat festgestellt, dass die Freie Syrische Armee, die ursprünglich die Befreiung dort erkämpft hat, ein sehr, sehr schlechtes Image hat bei vielen Bewohnerinnen und Bewohnern. Warum? Weil wohl die Soldaten der Freien Syrischen Armee nach der Vertreibung der Regierungsstreitkräfte selber plündernd durch die Viertel gezogen sind, wohl auch Frauen vergewaltigt haben und so weiter. Also ein negatives Image. Und im Moment
einflussreich und wichtig für die Bevölkerung sind zwei islamische Gruppen, die dort vertreten sind und operieren, wobei mit einem deutlichen Unterschied. Die eine Gruppe, die sich nicht zu einem Scharia-Staat und einem islamischen Staat als Ziel bekennt und auch sich zur Gewaltfreiheit bekennt, und die zweite Gruppe, die ausdrücklich einen islamischen Staat mit Scharia-Gesetzgebung will. Und diese zweite Gruppe hat das Geld und hat die Ressourcen, woher auch immer. Und diese zweite Gruppe ist diejenigen, die die lokale Infrastruktur zum Teil repariert, die dafür sorgt, dass es Trinkwasser gibt, dass zumindest notdürftig auch wieder eine Krankenversorgung stattfindet, dass wieder Brot gebacken werden kann und so weiter und so weiter. Und die gewinnen natürlich täglich durch diese Arbeit an Unterstützung, an Sympathie. Ist doch völlig klar. Ne? Das ist die Dynamik im Moment in Teilen Aleppos, möglicherweise auch in anderen Teilen des Landes. Der Konflikt ist militärisch nicht lösbar. Das ist nicht nur jetzt eine pazifistische Grundüberzeugung, sondern selbst wenn man mal die pazifistische Grundüberzeugung weglässt und ganz nüchtern nur die Frage stellt, ob Aussicht besteht, dass die eine oder andere Seite mit dem militärischen Mittel endgültig den Sieg erringt. Nein, das meine ich mit dem Satz. Eine militärische Lösung ist nicht möglich. Und deswegen wird eben im schlimmsten Falle dieser Vielfronten-Bürgerkrieg, wie wir ihn nun haben, seit einigen Monaten auch noch lange Zeit weitergehen. Weil auch politisch zwar so Signale vorhanden sind aus der nun in einer Koalition vereinten Opposition, man sei bereit zu reden, allerdings nicht mit Assad, das kommt nicht in Frage, sondern nur mit Vertretern der Regierung, die kein Blut an den Händen haben. Da weiß man aber nicht so genau, wer das sein könnte. Und umgekehrt sagt Assad ganz klar, ich bleibe, ich gehe nicht weg. Und wenn es zu Gesprächen kommt, zu denen ich auch meine Bereitschaft bekunde, bin ich dabei. Ne? So, und das blockiert sich nun seit Monaten gegenseitig. Was heißt das bezogen jetzt auf die anderen Konflikte und Konfliktdynamiken? Ich fange mal an mit schiitisch-sunnitisch. Ich bin kein Theologe, aber es sind ja wahrscheinlich einige im Raum, die bei Bedarf nochmal erklären können, vielleicht was vor vielen Jahrhunderten so die theologischen Ursprünge dieses Zwists innerhalb der islamischen Welt gewesen sind. Es ging darum, wer sind die legitimen Nachfolger des Propheten. Mir ist nur wichtig, nach allem, was ich weiß, das hat dann abseits dieser theologischen Debatten nie eine wirklich relevante Rolle gespielt im Sinne von handfesten Konflikten oder gar gewaltsamen Konflikten zwischen diesen beiden Hauptrichtungen des Islams. Weder in dieser Region noch in anderen Teilen der Welt, wo wir große islamische Bevölkerung haben. Ich muss daran erinnern, die größten, mit Abstand größten islamischen Bevölkerungen sind hier. Indonesien mit 210 Millionen Menschen, Malaysia mit fast 100 Millionen. Die Spannungen eskalieren erst so etwa seit 10, 12 Jahre. Und die wesentlichen Gründe sind erstens Irak, wo es natürlich so war, dass unter der Diktatur Saddam Hussein, also 78 bis 1990, hier eine Diktatur war, die religiös der Minderheitengruppe der Sunniten angehörte, während die Schiiten innerhalb vom Irak, vor allem im Süden, die größte relativ große Religionsgruppe waren und sind. Und natürlich war die Beseitigung der Diktatur für die lange unterdrückten schiitische Bevölkerung ein Befreiungsvorgang. Gar keine Frage. Nur die Spannungen und sehr gewaltsamen auch die Spannungen, die es dann gegeben hat, die sind wesentlich Ergebnis der amerikanischen Besatzungspolitik ab 2003 bis 2010, wo die amerikanischen Soldaten ja nicht klargekommen sind, sage ich mal jetzt verkürzt aus, mit der irakischen Bevölkerung, eine Befriedung nicht wirklich geschafft haben und immer wieder mehrfach wechselnd hier schiitische Milizen zum Verbündeten genommen haben und massiv aufgerüstet haben, damit die gegen sunnitische Aufständische vorgehen. Und umgekehrt Sunniten bewaffnet haben, damit die gegen Schiiten vorgehen. So ging das ja mehrfach hin und her. Und im Zuge dieser Auseinandersetzung wurde und wird, das geht ja weiter, auch seit dem Abzug der Amerikaner, natürlich immer mehr Hass geschaffen zwischen diesen beiden Religionsgruppen. So, der zweite Ort,
wo das Ganze stattfindet, ist, wie gesagt, Syrien, wo wir auch eine ähnliche Situation hatten, wo also die schiitisch-alevitische Gruppe die kleinere ist, aber die Gruppe, der die Familie von Assad angehört. Und die Sunniten sind relativ, nicht absolute Mehrheit, aber doch relativ die größte Religionsgruppe. Dann gibt es auch viele Christen und andere. Auch hier gab es keine erkennbaren offenen Spannungen oder gar Gewalttaten. Es gab gewisse Probleme der Bevorzugung von Angehörigen der Aleviten bei der Vergabe bestimmter Posten im Staatsbereich und so weiter. Das schon. Also es gab gewisse Formen von Diskriminierung auch gegenüber anderen Religionen, aber es gab keine offene Spannung oder gar Gewalt. Das gibt es nun und wie gesagt systematisch angeheizt, einmal durch salafistisch-sunnitische Gruppen, aber es gibt auch viele Indizien dafür, dass Assad ein großes Interesse hat und aktiv diesen Konflikt anheizt, weil sein Argument war ja immer von Anfang an, wenn auch an den Westen gerichtet, wenn ihr mich hier weghaben wollt, ich warne euch, ich bin der Einzige, der diesen Laden hier zusammenhalten kann. Das war ja immer so seine These und auch manche im Westen, die das so gesagt haben. Und das versucht er jetzt praktisch zu beweisen, ne? Indem er die Konflikte schürt und um sich selber dann als den darzustellen, der als Einzigen das noch zusammenhalten kann, weil es natürlich auch in vielen westlichen Hauptstädten eine Sorge darum gibt, dass ein Syrien ohne eine funktionierende Zentralgewalt das noch größere Übel ist als die derzeitige Situation. Das wird zwar so nicht ausgesprochen, nur hinter verschlossenen Türen wird diese Befürchtung ganz klar geäußert. Und man muss sich ja auch die Frage stellen, warum es anders als im Fall Libyen zu keinem Zeitpunkt in den letzten 2 Jahren eine ernsthafte Bereitschaft oder Absicht gegeben hat, bei der NATO, in Washington, in London, in Paris, Berlin schon mal gar nicht, in irgendeiner Form militärisch hier zu intervenieren. Das waren ja alles, wenn über hochgezogene Mediengeschichten, das hatte nie irgendwie einen relevanten Hintergrund. In keiner westlichen Hauptstadt gab es und gibt es ernsthaft die Bereitschaft dazu. Weil man eben nicht weiß oder doch große Befürchtungen hat, eigentlich, was kommt danach. Weil ein auseinanderfallender, disintegrierendes Syrien wahrscheinlich die destabilisierendsten Wirkungen hat für die gesamte Region. Nur in diese Bedrohung hat man sich natürlich selber mit reingegeben, indem man eben von vornherein auf diese Art und Weise bewaffnete Opposition auch unterstützt hat, alle Vermittlungsbemühungen, die es ja gab, torpediert hat, nicht wollte und sehr früh in Washington zumindest gesagt hat, Assad muss weg. Und was sind die Sorgen? Neben jetzt der Eskalation des sunnitisch-schiitischen Konfliktes. Es gibt eine große ethnische Minderheit in diesem Syrien, die heißt Kurden. Und wenn absehbar ist, dieser Staat Syrien wird als Zentralstaat mit einer funktionierenden Zentralgewalt nicht mehr sein, nicht mehr funktionieren, dann wird der alte Wunsch der Kurden nach einem eigenen Staat in dieser Region natürlich ganz neues Gewicht bekommen und mit Macht auf die Tagesordnung der Weltpolitik kommen. Und gemeinsamer Staat heißt ja, nur zur Erinnerung, ein gemeinsamer Staat der Kurden in Syrien mit den Kurden im Südosten der Türkei, den Kurden im Norden Iraks, die weitgehend bereits ihren autonomen de facto Teilstaat haben. Und es gibt auch eine kurdische Minderheit im Nordwestzipfel Irans. Und ich habe letztens auf einer Veranstaltung in Köln in der Volkshochschule über das Thema geredet und dann meldete sich ein etwa 30-jähriger Mann, ganz empört und sagte, was sagen Sie denn da, wieso meinen Sie, dass das Thema
die alte Idee wieder hochkäme. Wir haben Kurdistan. Kurdistan existiert, ist nur noch nicht anerkannt von der Weltgemeinschaft. Und das sind die Grenzen. Und Malte dann genau die Grenzen. Ne? Und eine solche Entwicklung, wo also die nationalstaatlichen Grenzen von auf einen Schlag vier Länder dieser Region in Frage gestellt würden, hätte natürlich erhebliche destabilisierende Wirkungen, nicht nur für diese unmittelbare Region, sondern darüber hinaus. Ne? Weil wir es ja fast überall mit Grenzen zu tun haben, die mehr oder weniger willkürlich von abziehenden Kolonialherren gezogen worden sind, zum Teil bewusst gelegt, mitten durch Siedlungsgebiete, die ja 100 Jahre lang gewachsen sind, oder auch durch Ressourcen. Also die Engländer zum Beispiel haben die Grenze zwischen Irak und Kuwait bewusst gelegt. Nicht nur durch ein Stammesgebiet, sondern mitten durch das größte Ölfeld der Region. In dem Kalkül, divide et impera, teile und herrsche, dass die irgendwann darüber in Konflikt geraten, was dann ja auch passiert ist. Ein wesentlicher Grund für Saddam Husseins Überfall auf Kuwait im August 1990 war der Streit um dieses große Ölfeld. So. Also das sind die Worst-Case-Szenarien, die schlimmsten vorstellbaren Szenarien für Syrien. Aber ich war ja noch bei dem schiitisch-sunnitischen Konflikt und habe jetzt von zwei Orten geredet, wo der eskaliert, also Irak und Syrien. Und der dritte ist natürlich wahrscheinlich der problematischste, der Konflikt zwischen der sunnitischen Hauptmacht der Region, nämlich Saudi-Arabien, etwa 90% Sunniten, und der schiitischen Hauptmacht der Region, nämlich Iran, mit etwa 90-85% Schiiten. Die beide dann nun auch noch politisch von der Größe her, ihrer Territorien, von der Lage her, gewichtige Regionalmächte sind, die sich am Persischen Golf, der wichtigsten Wasserstraße für die weltweiten Öltransporte, unmittelbar gegenüberliegen. Und da liegt meine allergrößte Sorge. Ich schilder mal eine wahre Begebenheit, die ist schon 6 Jahre alt, also lange bevor das Aktuelle alles angefangen hat. Da hat die Heinrich-Böll-Stiftung, die politische Stiftung der Grünen Partei, in Berlin eine große Tagung gemacht zu diversen Konflikten im Nahen Osten. Da war eine Einheit zum Irak damals besonders aktuell, aber auch zu Libanon, zu Israel-Palästina und Rest habe ich vergessen. Und dann gab es an einem Abend ein großes Podium, prominent besetzt mit damals wichtigen grünen Politikern, Politikerinnen, und sie hatten sich als Gaststar eingeladen, den ehemaligen Botschafter der amerikanischen Regierung von Präsident Clinton, also ein Demokrat, der war an der Macht zur Erinnerung zwischen 1992 und 2000, den ehemaligen Botschafter der USA in Israel in diesen 8 Jahren. Der Name von ihm ist Martin Indyk, kann man im Internet auch finden, INDYK. So. Und Indyk stellt sich hin und kritisiert zunächst mal in den ersten 15 Minuten seines Referats fulminant die eigene Regierung, also die von Präsident Bush, der ja dann dran war, 2006, vernichtend. Also sagt, Katastrophe, unsere Nahostpolitik, Irakkrieg, auch Afghanistan, alles falsch und so weiter und so weiter. Im Saal große Zustimmung und so. Und dann sagt der Indyk, aber jetzt will ich Ihnen sagen, was das eigentliche Problem in dieser Region ist. Das eigentliche und das Hauptproblem, auf das wir alle unsere politischen Aufmerksamkeit und Ressourcen richten müssen in den nächsten Jahren, ist die Achse des Bösen in dieser Region. Ich zitiere jetzt fast wörtlich, weil ich das so erschüttert war damals, dass ich das noch auswendig kann. Die Achse des Bösen bestehend aus Iran, Syrien, der Hisbollah im Libanon und der Hamas im Gazastreifen. Und wir müssen alles tun, diese Achse des Bösen zu zerstören. Und das kann nur gelingen, wenn wir dagegen eine Achse der Guten errichten, bestehend aus den USA, Israel, jetzt kommt's, den gemäßigt sunnitisch-arabischen Staaten, im Klartext unter anderem Ägypten, Jordanien. Und hoffentlich machen die Europäer bei dieser Achse der Guten mit. Zitat Ende. So. Im Saal waren einige berühmte Professoren aus der Region, von der American University aus Beirut und so weiter, die saßen da alle aschfahl im Gesicht und standen einer nach dem anderen auf und sagten: Herr Botschafter Indek, wissen Sie, was Sie hier predigen? Sie predigen hier den innerislamisch, den schiitisch-sunnitischen Flächenbrand als Krieg in der gesamten Region. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ne? So. Doch, genau das war's, genau das war's. Und ich wiederhole, das war nicht irgendein neokonservativer Republikaner aus der Schule Ramsfeld und andere, das war jemand, der als liberaler Demokrat Clintons Botschafter in Tel Aviv war, 8 Jahre lang. Und solche Signale, wenn die so ausgesendet werden aus Washington, und das wird natürlich registriert, und er ist nicht der Einzige, der sowas vertreten hat, die werden natürlich wahrgenommen. Die werden sowohl in Riad wahrgenommen als eine Unterstützung für den eigenen Anspruch und auch für ein mögliches Vorgehen eines Tages gegen Iran, auch militärisch. Und die werden in Teheran natürlich auch wahrgenommen als eine Bedrohung, ist klar. Ne? Und sie schweißen das, was es an Achse zwischen oder an Verbindung oder Kooperation zwischen Teheran und Damaskus natürlich gibt, ist ja richtig, eher noch zusammen, ne? Haben also den gegenteiligen Effekt. Und wenn wir das jetzt in den Kontext nehmen, auch unserer eigenen Politik gegenüber der Region, also der eskalierten Rüstungsexportpolitik an nicht nur Saudi-Arabien, sondern auch die anderen sunnitischen Kleinstaaten hier, die ja ausdrücklich gerechtfertigt damit wird. De Maizière vor 10 Tagen, ich weiß nicht, wer es wahrgenommen hat. Er sagt, wir dürfen, sondern wir müssen hier Rüstung exportieren nach Saudi-Arabien, weil die bedroht sind von dem schiitischen Iran, hat er wörtlich gesagt. Und auf kritische Nachfrage zu den Menschenrechten hat er gesagt, das müssen wir unabhängig tun von der Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien. Ne? So. Also hier wird dieser Konflikt als möglicher Großkonflikt vermengt dann natürlich mit Vormachtsansprüchen zweier großer Mittelmächte im Moment zunehmend geschürt. Ne? Und wenn ich mit dem saudischen Botschafter über die Syrien-Frage diskutiere in Genf bei der UNO, also der macht überhaupt keinen Hehl daraus. Der versucht gar nicht erst so zu tun, als ginge es den Saudis um die Menschenrechte der Syrer oder gar der Syrerinnen. Sondern der redet sehr offen davon, der sagt, Assad muss weg, weil damit brechen wir die Achse Syrien-Iran. Sagt er ganz oft. Ne? So. Ja, ich will jetzt noch etwas sagen zur Auswirkung des Konfliktes auf den israelisch-palästinensischen Konflikt, also der Situation in Syrien. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, als das losging mit der Arabellion. Zunächst mal, ich gehe wieder zurück an diese Akademietagung da in Bad Boll. Nachdem dann am 14. Januar Ben Ali also in Tunesien ins Flugzeug stieg und alle ganz sich in den Armen lagen, wurde den Rest des Abends natürlich wild spekuliert, wie geht das jetzt weiter, ne? Kann sich vorstellen. Alle möglichen Theorien und so weiter und so weiter. Wenn an diesem Abend, am 14. Januar 2011, irgendjemand gesagt hätte, das nächste Land ist Ägypten oder Libyen, hätten die anderen gesagt, ja. Du spinnst oder du hast ein paar zu viel getrunken. Ne? Also das war überhaupt nicht in der Vorstellung. Die Vorstellung war Jordanien vielleicht, Marokko vielleicht als nächstes und so. Ne? Aber nicht Ägypten und Libyen. So kann man sich täuschen. Ne? So haben sich selbst die Menschen aus der Region damals auch alle getäuscht. Und Sie können sich vielleicht daran erinnern, niemand in der Region hat so stark auch öffentlich dafür plädiert, dass Leute wie Mubarak dranbleiben, wie Benjamin Netanyahu. Ne? Der ja kein Dummer ist. Ne? Ich kenne ihn aus den 90er Jahren, als er Botschafter in Washington war, auch während des Golfkrieges. Ich war damals Korrespondent für die Taz. Ein sehr kluger, gerissener, der weiß, sehr genau, was Israel an den stabilen Regimen in Kairo, auch in Damaskus, bislang hatte. Bei aller feindseligen Rhetorik, die es ab und an mal aus Damaskus gab, aus Kairo seit dem Friedensvertrag ja schon gar nicht mehr, wusste Israel, das ist im Grunde eine stabile Situation. Der Golan-Konflikt mit Syrien ist ein ungelöster, aber das ist eingefroren, da ist keine akute Gefahr da. Und man hat ja auch zeitweise unter türkischer Vermittlung hier verhandelt und war ja auch ziemlich weit gekommen, ne? Das ist heute auch alles vergessen.
Und ich denke, dem Netanyahu ist sehr klar, dass ein Syrien mit einer neuen demokratischen Regierung, wenn es dazu kommt, eine andere Politik machen wird gegenüber Israel und mit Blick auf den israelisch-palästinensischen Konflikt als das die bisherigen Assad-Regierungen. Eine andere Politik, die sehr viel kritischer sein wird, die tatsächlich auch eine Veränderung durchsetzen will, mit Blick auf eine gerechte Friedensregelung in diesem Konflikt. Das sieht man ja schon am Beispiel der neuen Regierung oder Regierungen in Ägypten. Also schon der Übergangsrat, nachdem Mubarak weg war, war hier sehr viel kritischer und hat Forderungen gestellt, und die Mursi-Regierung ist es noch sehr viel mehr, hat die Grenzen zum Gaza-Streifen im Süden aufgemacht und so weiter und so weiter. Aber wenn das Szenario in Syrien heißen soll, kein funktionierender Staat mehr, ein zerfallender Staat, der teilweise Operationsgebiet wird für islamistische Gruppen oder gar terrorbereite Gruppen Al-Qaida, ist das natürlich eine sehr viel größere Sicherheitsbedrohung dann tatsächlich für Israel als die ganzen letzten 40 Jahre mit Vater und Sohn Assad an der Macht. Ne? So. Das sind so die denkbaren Szenarien. Ich denke, ich sag mal so, ich habe vorhin gesagt, dass wir mit Blick auf den israelisch-palästinensischen Konflikt natürlich darüber reden müssen, was ist die gerechte Friedenslösung. Und da gibt es ja zunehmend auch bei uns Debatten, da würde ich gerne noch was zu sagen, weil viele, die auch das Land kennen, da waren, sagen, die Zwei-Staaten-Lösung kannst du vergessen. Ne? Zwei-Staaten-Lösung ist angesichts der auf dem Boden der Westbank geschaffenen Tatsachen mit über 500.000 illegalen Siedlern und den ganzen Infrastruktureinrichtungen, Sicherheitseinrichtungen der Israelis, können wir uns nicht mehr vorstellen, wie da noch ein überlebensfähiger Staat Palästina auf einem zusammenhängenden Territorium entstehen könnte. Ich gebe zu, das fällt zunehmend schwer. Ich war in jüngster Zeit auch mehrfach da. Nur erstens müssen wir, glaube ich, uns völlig klar sein, das entscheiden nicht wir hier in Europa, sondern das ist eine Entscheidung, die vor Ort getroffen werden muss. Zweite Bemerkung, natürlich könnte ich so aus der Haltung eines durch die europäische Entwicklung der letzten 50 Jahre sozialisierten Menschen, wo wir erlebt haben, die Nationalstaaten werden immer unwichtiger, es gibt eine Integration dieses EU-Europas, könnte man sagen, was für ein Quatsch, dass die da auf diesem relativ kleinen Territorium des ehemaligen Mandatsgebietes Palästina mit all seinen sehr begrenzten Ressourcen, Wasser und so weiter, dass die da zwei Staaten haben wollen. Ist doch völliger Quatsch. Ne? Wäre doch viel klüger, die machen eine Föderation oder eben einen gemeinsamen Staat. Ja, könnte man leicht sagen. Nur, ich fürchte, der palästinensische Staat ist für die Palästinenserinnen und Palästinenser so wichtig geworden in den letzten 60 Jahren, seit er ihnen versprochen wurde mit der UNO-Resolution von 1947. Ne? Er ist so identitätsstiftend geworden, nicht nur für die alten Kader, sondern auch für die nachwachsenden Generationen, dass die Palästinenser diesen Staat erstmal bekommen müssen. Sie müssen durch diese Erfahrung durch und werden dann vielleicht nach 20, 30 Jahren eigener Staat zu dem Ergebnis kommen, wäre doch viel klüger mit Israel eine Föderation und vielleicht irgendwann dann auch einen gemeinsamen Staat zu machen. Ne? So, ist meine Analyse. Es gibt Leute, die widersprechen mir und sagen, es gibt mehr und mehr Palästinenser, die sagen, wir wollen den eigenen Staat nicht mehr, wir wollen den gemeinsamen. Ich habe da keine Bedenken.
Nur ich bin mir nicht sicher, wie weit das wirklich repräsentativ ist, wenn man mit bestimmten palästinensischen Intellektuellen hier in Europa spricht. Aber,
ich kann mal kurz unterbrechen. Ja. Blick auf die Uhr. Wir wollen vielleicht noch ein bisschen diskutieren und
tun,
Fragen stellen.
Tun wir auch. Ich höre sofort damit auf. Ich will nur noch eine Frage. Ich will nur noch den Sack hier zubinden. Ich sage, meine Gegenfrage ist natürlich, ein gemeinsamer Staat, zumindest nach meiner Vorstellung, ich denke, das wird hier geteilt, könnte ja nur ein gemeinsamer Staat sein, wo alle Bürgerinnen und Bürger die gleichen Rechte haben. Das kann dann kein irgendwie theologisch oder religiös definierter Staat sein, weder ein jüdischer Staat noch ein arabischer, sondern ein laizistischer Staat, wie in der französischen Verfassung, dessen Bürgerinnen und Bürger dann natürlich frei sind, ihre jeweilige Religion ungehindert auszuüben. Und ob sich die politische Elite Israels, Netanjahu und andere darauf eher einlassen würden heute als auf die Zwei-Staaten-Lösung, habe ich meine ganz großen Zweifel. So, jetzt höre ich auf. Entschuldigung, wenn ich länger war als geplant. Und alles Weitere.